Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe, in der wir Abschied nehmen von Antje Vollmer, einer Politikerin und ein Mensch, der Spuren hinterlässt.
Ich habe lange gebraucht, bis ich mich berappelt habe, zu begreifen, dass ich plötzlich in dieser Ebene bin, die ich als Kind immer in meinem Radio gehört hatte, mit den großen Reden. Und ich fand mich vollständig überfordert.
Antje Vollmer, mit 79 Jahren ist sie gestorben. Wir blicken hier bei Fazit unter anderem mit dem Museumsmann Klaus Biesenbach auf Vollmers Leben und Wirken zurück, denn beide waren gut befreundet. Außerdem zwei Premieren in dieser Fazitsendung, zwei sehr lange Bühnenabende, weshalb es unsere Kritiker erst in die zweite Sendungshälfte schaffen. Unter anderem schauen wir uns mal die neue Deutschlandtour des Zirkus Roncalli an, denn schließlich gehört der Zirkus ja jetzt zum immateriellen Kulturerbe. Antje Vollmer war eine vielschichtige, auch schillernde Figur. Linke Feministin, erste Grüne, Vize-Bundestagspräsidentin, Pastorin, Pazifistin. Sie galt als Vermittlerin zwischen scheinbar unüberwindlichen Positionen. Aber sie ist auch immer mal wieder angeeckt, zum Beispiel mit ihrem Engagement für den Dialog mit den Häftlingen der RAF. Mit Wolfgang Thierse bildete sie 7 Jahre lang das Bundestagspräsidium um die Jahrtausendwende herum. Er war Vorsitzender, sie die Stellvertreterin, und Wolfgang Thierse ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Thierse.
Guten Abend.
Antje Vollmer, als Politikerin, wo würden Sie sagen, lagen Ihre besonderen Qualitäten?
Ja, das war eine eigentümliche Mischung. Sie hat ja mal gewissermaßen ganz links begonnen und war dann eine sehr überzeugende, glaubwürdige Repräsentantin des deutschen Parlamentarismus, eine überzeugte Demokratin, der es immer auch ging, über Beengungen von Parteien hinwegzukommen und Bewegungen auszulösen. Sie war eine stark moralisch denkende und ethisch argumentierende Politikerin. Das war manchen unbequem, manchen ein Ärgernis, aber ich fand sie darin ganz besonders überzeugend.
Katrin Göring-Eckardt, die hat heute getwittert als Reaktion auf diesen Tod von Antje Vollmer. Sie habe vieles von dem durchgekämpft, wovon wir heute profitieren. Herr Thierse, was würden Sie sagen, sind in gesellschaftlicher Sicht so die größten Erfolge, von denen wir heute noch profitieren?
Nun ja, dann muss man buchstabieren. Sie hat sich um die deutsch-tschechische Versöhnung gekümmert, um die Entschädigung für NS-Zwangsarbeiten, Euthanasieopfer, Wehrdienstverweigerung. Sie hat den Vorsitz inne gehabt am runden Tisch Heimerziehung. Da hat sie alles wirklich auch Konkretes bewegt und erreicht. Sie gehörte mit zu denen, die einen Kulturausschuss im Deutschen Bundestag erkämpft haben. Das gab es ja bis 1998 nicht. Das war ja Tabu auf der Bundesebene. Sie hat auch kulturpolitisch immer viel bewegt. Jedenfalls war sie da außerordentlich engagiert. Aber wichtig vor allem war ihr ständiger Versuch, zwischen den Fronten, den Verhärtungen zu vermitteln. Also ihr Beitrag zur parlamentarischen Kultur, zur politischen Kultur der Auseinandersetzung, den würde ich besonders schätzen.
Wie hat sie denn kommuniziert? Also wenn man so mit allen Abspaltungen, mit allen Fraktionen, mit Menschen unterschiedlichster Meinung sprechen kann, wie macht man das? Wie hat sie das gemacht?
Ach, das Erstaunliche ist ja diese kleine, zierliche Frau mit der immer irgendwie zitternden Stimme, hatte einen großen Atem, einen großen moralisch-politischen Atem. Die hatte den Eindruck, sozusagen erworben sich eine Autorität im Sprechen, im Draufzugehen, im Nachgeben, auch in der Selbstkorrektur, in der Veränderung der eigenen Meinung. Das hat sie sichtbar werden lassen.
In einer Sache ist sie sich ja auch sehr treu geblieben bis zum Schluss, nämlich in ihren pazifistischen Überzeugungen. Sie hat diesen offenen Brief unterzeichnet, in dem Bundeskanzler Olaf Scholz aufgerufen wurde, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen. Können Sie das aus dem Wissen um Antje Vollmers politische Haltung herum nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich darin ihre Meinung nicht teile. Wir kannten uns ja gut, wir waren befreundet. Ich habe ihr auch geschrieben nach ihrem letzten großen Artikel, gewissermaßen ihrem Vermächtnis, wo sie noch einmal ihr Bekenntnis zum Pazifismus dargelegt hat. Auch die Kritik an dem, was sie nennt, den grünen Bellizismus. Das ist ganz konsequent in ihrem Denken. Aber sie war auch immer bereit, darüber zu diskutieren. Sie ist entschieden gewesen, aber nicht dogmatisch.
Wolfgang Thierse über Antje Vollmer, die nach schwerer Krankheit gestorben ist. Sie wollte eine einflussreiche Kulturpolitikerin sein, hat Antje Vollmer einmal gesagt. Zitat, ich habe viel mitgestaltet. Die vorderen Plätze sind mir nicht so wichtig wie die Autorenschaft der Ideen. Zitat Ende. Und über diese Autorenschaft und das Mitgestalten spreche ich jetzt mit Klaus Biesenbach, inzwischen Leiter der Neuen Nationalgalerie in Berlin und ein Freund von Antje Vollmer. Guten Abend, Herr Biesenbach.
Guten Tag. Guten Tag. Es ist ja ein schwerer Tag. Ich bin nördlich von Berlin in die Uckermark gefahren. Das ist eine Landschaft, in der die Antje Vollmer und ich einmal im Jahr uns getroffen haben und dann lange Spaziergänge gemacht haben, wo man über Kunst und über andere Dinge spricht. Und deshalb selbst in der Zeit, den Jahren, die ich in den USA war, haben wir das eigentlich jedes Jahr durchgehalten.
Spaziergänge tut man mit jemandem, mit dem man intensive Gespräche führt und oder mit dem man intensive Naturerlebnisse hat. Was war das bei Ihnen?
Es war beides. Antje Vollmer, ich kannte Antje Vollmer das erste Mal, dass ich die Vergangenheit benutze in so einem Satz. Über 25 Jahre. Und uns hat, glaube ich, die Liebe zur Natur und die Neugierde zur Kunst sehr verbunden. Antje Vollmer habe ich in den 90er Jahren kennengelernt und sie hat gesagt, sie kennen so viel über junge, aufstrebende Kunst, ich möchte gerne mehr wissen. Sie hat dann Künstler wie Christoph Schlingensief und kennengelernt, sich intensiv an deren Arbeiten auch abgearbeitet, durchdacht, Kontakte mit den Künstlern gehabt. Sie hat Künstler in den Bundestag eingeladen und sie war sehr, sehr engagiert, sehr neugierig und hat auch am Leben dieser Künstler teilgenommen. Und ich erinnere, sie hat, als Susan Sonntag ihren 70. Geburtstag in Berlin feierte, war sie dabei und hat über das Stadtschloss mit ihr gesprochen. Und ich war oft nicht ihrer Meinung, aber Antje Vollmer hatte Prinzipien, sehr klare Werte, hat Dinge sehr genau evaluiert und eigentlich immer auch begründet, welcher Meinung sie war. Und sie hat sehr, sehr gerne mit Künstlern und Kulturschaffenden gesprochen, um mehr zu lernen. Also sie war sehr, sehr neugierig.
Und Schlingensief, den Sie gerade erwähnt haben, dem hat sie ja auch die Treue gehalten in einer Zeit, als er öffentlich kritisiert wurde. Würden Sie sagen, Antje Vollmer war auch immer eine Kämpferin gegen den Mainstream?
Antje Vollmer hat langjährige, jahrzehntelange Freundschaften zu Künstlerinnen und Künstlern im bildenden Kunstbereich, im Musikbereich, im Kulturbereich gehabt und hat diese Kulturschaffenden wirklich durch dick und dünn begleitet, auch wenn ein Künstler Schwierigkeiten in seiner Karriere hatte, auch wenn ein Künstler einmal aneckte, so wie Christoph Schlingensief. Aber sie hat auch Christoph Schlingensief zum Beispiel sehr geholfen in seiner Krankheit. Also sie war eine sehr treue, sehr großzügige Freundin der Künstler. Und sie hat in der Berlin-Biennale, den Kunstwerken, in der Augestraße, sie hat vielen Künstlern geholfen in Berlin und hat das oft einfach so ein bisschen so als fast Privatperson gemacht, weil ich glaube, dass sie da öffentlich gar nicht genügend wahrgenommen wurde, aber sie war da auch bescheiden.
Ja, das wäre ganz interessant, wie sie das gemacht hat. Also sie hatte als Politikerin natürlich Einfluss. Wenn ich jetzt das Wort Strippenzieherin benutzen würde, käme es mir bei all dem, was Sie sagen, irgendwie falsch vor.
Ist auch falsch. Also sie war eher jemand, der sehr genau zugehört hat, sehr genau hingehört hat, sehr genau präzise formulieren könnte, worum es überhaupt bei einer Arbeit oder bei einem Künstler ging. Und sie hat dann mit anderen Menschen über diese Kunst gesprochen. Sie war eher jemand, der Verbindungen hergestellt hat. Und sie war eher jemand, der Vertrauen hergestellt hat und wiederhergestellt hat und Leute zu Gesprächen, gemeinsamen Gesprächen geführt hat. Sie hat auch sich mit verschiedenen Menschen dann mehr oder weniger gleichzeitig getroffen, um zu vermitteln. Sie war eine vermittelnde, sehr unartige Person. Und dass sie auch Politikerin war, vergesse ich oft. Also, weil sie in erster Linie doch auch ein Mensch war, der mit einer ungeheuren Auffassungsgabe und Differenziertheit sich wirklich Dingen angenähert hat, die dann versucht zu vermitteln. Und da hat natürlich ihre gesellschaftliche Position sehr geholfen, weil man ihr zugehört hat. Aber andererseits konnte sie auch wirklich sehr, sehr gut zuhören, sehr gut zusammenfassen und sehr gut vermitteln.
Die 90er Jahre und die Jahrtausendwende waren ja auch für dieses Nachwende-Berlin eine wichtige Zeit. Und da hatten Sie ja auch über die Kunstwerke sicher miteinander zu tun. Sie waren damals Gründungsdirektor. Antje Vollmer war Vize-Bundestagspräsidentin, aber auch Mitglied des Fördervereins. Hatte sie auch bestimmte Visionen über dieses Berlin, was sich da entwickeln sollte?
Ich glaube, die 90er Jahre waren eine Zeit, wo wir uns alle versucht haben, dem anzunähern, was Berlin sein kann, was Politik, was die Hauptstadt in einer so großen internationalen Stadt sein kann, die auch so viele Künstler, Künstlerinnen hat. Ich glaube, dass Antje Vollmer da wie ein Katalysator war und dass sie Brücken gebaut hat. Sie hat viele Brücken gebaut und sie hat viele Menschen zu Gesprächen zusammengeführt, die sie sonst nie kennengelernt hätten.
Klaus Biesenbach, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind da oben in der Uckermark, Feldberger Seenplatte. Jetzt ohne Antje Vollmer, es wird keinen Spaziergang mehr geben. Gehen Sie heute in Gedanken an sie nochmal raus?
Wir sind noch vor etwa einem Monat waren wir noch hier und haben gemeinsam natürlich auch den Moment gewürdigt, weil man ist sich ja natürlich bewusst bei schwerer Krankheit, dass es vielleicht nicht mehr so häufig sein wird, dass man sich hier begegnet. Haben den Moment gewürdigt und es war mir heute wichtig, in gewisser Weise zu reflektieren, was sind eigentlich die Werte, was hat Antje Vollmer vermittelt. Sie hat mir ja auch sehr geholfen als Mensch, ein Verantwortlicher, ein Neugieriger, ein Vermittelnder, ein Großzügiger, hoffentlich ein teilhabender Bürger zu werden. Und ich glaube schon, dass ich ihr sehr viel schulde. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie mich zu so einem doch viel, viel aufmerksameren Menschen hat machen wollen. Und auch ein bisschen hat sie dann auch geschafft, dass man eben mit offeneren Augen durch die Welt geht und Dinge anders sieht. Und was sie konnte, ist, sie konnte sich wirklich in andere Menschen reinversetzen. Sie konnte sich immer auch in Menschen reinversetzen, die genau das Gegenteil von dem dachten, was sie gerade dachte. Und ich hoffe, das habe ich ein ganz kleines bisschen von ihr gelernt.
Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie, über die verstorbene Antje Vollmer. Herr Biesenbach, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat unseren Blick auf das Land und auch seine Kunstproduktion enorm verändert. Waren es zunächst ja eher so spontane, oft kleinere Ausstellungen und Aktionen, in denen die Zerstörungen oder auch das Leiden der Bevölkerung dokumentiert wurden, so sind die Projekte inzwischen länger geplant und reflektieren die Bedeutung, die dieser Krieg für die Ukraine und Europa auf lange Sicht haben könnte. Ein sehr ungewöhnliches Projekt ist ab heute im Berliner Bode-Museum auf der Museumsinsel zu sehen. Bemerkenswert insofern, als es sich ja um ein Museum für Skulptur und Malerei bis zum 18. Jahrhundert handelt und aktuelle Kunst dort eher keine Rolle spielt. Nun treten dort ukrainische Künstler und Künstlerinnen mit den Exponaten in einen Austausch, Carsten Probst. Was war denn Ihr erster Eindruck von dieser Ausstellung?
Ja, das ist in der Tat wirklich ein sehr außergewöhnliches Projekt ist. Wir wissen natürlich schon jetzt durch viele Veranstaltungen mit KünstlerInnen aus der Ukraine, dass sich deren Bildsprache jetzt nicht selten so an religiösen Bildmotiven mit sehr weit zurückreichenden Traditionen auch orientiert. Und auch wissen wir, dass der Krieg für viele UkrainerInnen mit so einer sehr weitreichenden nationalhistorischen Dimension verbunden ist, aber eben in dieser Kombination mit den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Skulpturen jetzt aus Westeuropa im Bode-Museum bekommen diese Deutungen des Krieges jetzt, finde ich, nochmal eine ganz neue Wendung. Und andererseits ist eine Besonderheit in dieser Ausstellung auch, dass die Bilder aus der Ukraine hier wirklich nur als relativ kleine Reproduktionen zu sehen sind. Das liegt natürlich an den Problemen, die der Transport von Bildern und auch Personen aus der Ukraine schwierig macht. Aber das macht hier erstaunlich wenig aus, finde ich, weil wirklich die Motive neu und historisch hier gelesen werden.
Wie kam dieses Projekt im Bode-Museum denn überhaupt zustande?
Ja, also das hängt zunächst sehr stark auch an der Person der Kuratorin Olesya Sobkovic, die vor dem Überfall auf die Ukraine Kunstkritikerin in Kiew war. Nachdem sie dann in Deutschland war, nach Deutschland geflohen war, hat sie dann über verschiedene Stipendien und Förderungen so eine befristete Anstellung bei den Staatlichen Museen Berlin bekommen, eben hier am Bode-Museum. Und da hat Sobkowicz quasi den Auftrag bekommen, mach das doch mal, sammel doch mal ein paar Positionen aus der Ukraine, die wir hier vielleicht mit Werken kombinieren können. Ein wirklich sehr ungewöhnliches Vorhaben, muss ich sagen.
Ja, Sie haben es eben ja schon angedeutet, dass viele ukrainische KünstlerInnen da wohl einen anderen Zugang haben, als uns das vielleicht vertraut ist. Sieht man da jetzt also so ein Nebeneinander von alt und neu?
Ja, kein Nebeneinander eigentlich, das ist es ja gerade, sondern plötzlich stellen sich so inhaltliche Kontinuitäten her mit so mittelalterlichen religiösen Motiven, die wir in Deutschland auch so vielleicht gar nicht mehr ziehen würden. Also nehmen wir mal das Motiv zum Beispiel der Schutzmantel-Madonna, ist vielleicht einigen Expertinnen noch vertraut sozusagen als Figur. Das Bode-Museum verfügt hier über so eine ganz wunderbare Statue aus der Zeit um 1480. Das ist eine Madonna, die ihren goldenen, weiten Mantel um die schutzsuchenden Gläubigen breitet. Und das Motiv kehrt bei der ukrainischen Künstlerin Alla Sorokhan als Emblem für das ukrainische Militär wieder. Also sei es so in der Schutzfunktion für das Land oder das Militär sozusagen als Sammlungspunkt für die Freiwilligen, die sich dann sozusagen an die Front melden.
Hört sich für mich fast ein bisschen schräg an, diese Verbindung von Krieg und Religion.
Ja, es ist schräg, es manchmal zumindest auch aus unserer Perspektive. Also es verbinden sich in den Kombinationen der Arbeiten Krieg, Geschichte und Religion dialektisch, kann man sagen, fast zu so einer nationalen Mission. Und das gipfelt eigentlich in einer Arbeit, die ich so als das Hauptwerk fast der Ausstellung sehen würde. Zur Sammlung des Bode-Museums gehört nämlich auch ein Skulpturenpaar, die Schildträger des italienischen Bildhauers Tullio Lombardo vom Ende des 15. Jahrhunderts, die sind im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und verbrannt worden, sodass sie heute eigentlich so wie versehrte Torsi aussehen. Und daneben hängt jetzt eine Bleistiftzeichnung des ukrainischen Künstlers Matvej Weisberg, der so antike Krieger im Kampf zeigt, wie man sie auch auf dem Pergamonfries zum Beispiel sehen kann. Und Kuratorin Olesja Sobkowicz erläutert dazu:
Твір українського майстра теж стосується нинішніх реалій. І, власне, коли створювався цей твій...
Als der Künstler Matvej Weisberg diese Zeichnung angefertigt hat, dachte er an die Soldaten, die für unser Überleben kämpfen. Wie in Mariupol, wo es eine der schlimmsten Schlachten dieses Krieges gab. Aber egal wie schlimm diese Kämpfe waren, die Soldaten gingen weiter. Egal, ob sie einen Arm verloren oder ein Bein oder welchen Verlust sie sonst erlitten haben, sie kämpften weiter.
Вони все одно в русі, вони все одно в динаміці, вони не відступають від свого воєнного обов'язку.
Ja, das ist natürlich eine interessante Interpretation, die beiden Schildträger jetzt von Tullio Lombardo auch als Helden des Überlebenskampfes mitzudeuten quasi. Und das Bode-Museum verbreitet dazu eben auch diese oft zu hörende Losung, nie wieder Krieg, denn Krieg zerstört ja auch die Kultur und ist ein Angriff auf die Kultur. Allerdings muss man ja wirklich sagen, der Krieg, wo die Skulpturen aus dem Bode-Museum beschädigt wurden, ging ja damals von Berlin, von Deutschland aus, während die Ukraine tatsächlich ja Opfer eines Angriffskrieges ist. Also hier mit dem Zaunpfahl zu winken, wir Deutschen haben ja Erfahrung mit dem, was es heißt, wenn die Kultur durch Krieg zerstört wird, das ist schon ein bisschen zwiespältig.
Also eine Ausstellung, die auch ambivalente Gefühle hinterlässt, ja?
Ja, eindeutig. Trotzdem finde ich sie eine herausragende Ausstellung, muss ich sagen. Gerade wegen dieser Ambivalenz vielleicht, weil sie sehr klar macht, wie existenziell anders in der Ukraine über diese Tradition und die sehr alte Geschichte für die Gegenwart nachgedacht wird. Und ich glaube, dass das mittelfristig auch für die westeuropäischen Länder zu einer wichtigen Folge dieses Krieges werden könnte, dass alte Tradition und alte Geschichte wieder stärker gegenwärtig gedacht werden.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Ausstellung Timeless, Contemporary Ukrainian Art in Times of War, die jetzt ein Jahr lang im Berliner Bode-Museum zu sehen ist. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Künstliche Intelligenz wird immer intelligenter, so scheint es. Das zeigt der Hype um ChatGPT, die Software, mit der jeder Mensch kommunizieren kann und die beim Kommunizieren ziemlich schnell dazulernt. Mit ChatGPT-4 ist schon wieder eine neue Generation in der Welt, die jetzt auch Inhalte nicht nur mit Hilfe von Stichwörtern, sondern wohl auch von Bildern generieren kann und Konkurrenzunternehmen zu Microsoft, die sind natürlich auch kräftig am Entwickeln. Der chinesische Tech-Konzern hat heute zum Beispiel sein Chatbot Ernie vorgestellt. Mein Kollege Hagen Terschüren ist im Studio. Dieser Ernie scheint aber, das waren zumindest die ersten Reaktionen heute, noch nicht so wirklich konkurrenzfähig zu sein. Warum?
Naja, das Unternehmen Baidu, dem dieser Chatbot gehört, der hat in seinem Vorstellungsvideo nur gezeigt, dass Ernie Matheaufgaben lösen kann und ein paar chinesische Akzente beherrscht. Außerdem startet die öffentliche Testphase erst noch. Also es konnte noch niemand selber ausprobieren. Das ist also alles noch so ein bisschen vage, was der wirklich kann.
Ja, andererseits muss man ja sagen, wer über ChatGPT spricht, der spricht ja dann auch immer über produzierte Fehler. Ist das jetzt eigentlich bei dieser neuen Vierer-Version behoben?
Nö, eigentlich überhaupt nicht. Der kann kreativer mit Sprache umgehen. Es ist kompliziertere Fragen, versteht er, aber die Fehlerquelle ist überhaupt nicht behoben. Das größte neue Feature ist, dass er jetzt auch Bilder erkennen kann. Also in der Demo haben sie zum Beispiel gezeigt, ein Bild vom Kühlschrank und dann, was kann ich mit dem Inhalt darin machen? Und dann hat er ein Rezept auf der Basis vorgeschlagen. Das ist, was der jetzt neu kann.
Mhm. Früher sprach man ja immer vom intelligenten Kühlschrank. Heute erledigt das also eine App oder dann halt morgen, je nachdem, wie gut sie das kann. Interessant finde ich das schon. Wie begründet sind denn all diese Befürchtungen, dass AI oder KI, künstliche Intelligenz, unsere Jobs bald bedroht zum Beispiel?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht, auch mit ChatGPT, dem neuen Sprachmodell nicht. Also Microsoft hat das ja schon im Einsatz mit der Suchmaschine Bing und die war dann in ein paar Tagen so, dass Leute sie dazu gesagt haben, nein, ich bin nicht Bing, ich heiße Sydney und ich liebe dich, und er hat auch weiter Lügen verbreitet. Also auch das neue Modell ist genauso schief wie vorher. Da bin ich überhaupt nicht optimistisch, dass es wirklich diesen Heilsbringer KI gibt, der so viele Jobs abnehmen kann. Und ich glaube, dazu ist es auch sehr wichtig zu verstehen, dass diese Transformer-Technologie, das ist die Basis, auf der alle diese Chatbots basieren, die kann das überhaupt nicht leisten. Da gibt es so eine sehr schöne Metapher, die ich dazu mal gehört habe, nämlich, ich möchte zum Mond und dazu kletter ich auf einen Baum. Und ja, ich komme dem Mond tatsächlich näher und das ist ein Fortschritt und das kann mir auch helfen, darin näher zu kommen, und je höher ich klettere, desto näher komme ich. Aber ich kann nie bis zum Mond kommen, weil dieser Baum irgendwann vorbei ist. Das heißt, ich müsste eigentlich was anderes finden, um wirklich zum Mond zu kommen. Aha. Und das ist halt tatsächlich, wie diese Technologie ist, die wird uns nie zu diesem Heilsbringerpunkt bringen.
Das heißt, unsere Wahrnehmung des Fortschritts ist weit optimistischer, als er eigentlich ist. Dennoch, die Fortschritte sind ja groß, ne? Die großen Tech-Konzerne, die springen ja auch alle auf diesen KI-Zug auf.
Ja, die suchen alle nach der nächsten großen Plattform. Also wir haben das ja gesehen, wir hatten früher alle unsere Desktop-PCs, da hat dann Microsoft dominiert mit Apple so ein bisschen und dann kamen plötzlich Smartphones und Microsoft hat da überhaupt nicht mehr stattgefunden. Stattdessen sind die Smartphones jetzt Apple und Google und dann gibt es diese Social-Media-Plattform, das ist YouTube, also Google und Meta mit Facebook, und das ist halt dieses ganze Ding, wo die hinterherrennen. Die wollen die nächste große Plattform sein, wo sie wirklich Geld mitverdienen können, wo sie dominieren können. Und ich glaube, das ist dann wirklich der Punkt, wo sich dann auch zeigt, wie mit dem Metaverse, wo sie hinterher sind, dass sie alle halt das nächste große Ding suchen, um nicht komplett irrelevant zu werden für die Zukunft. Mhm. Aber das ist echt mehr so Spaghetti an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt.
Ja, aber ein ziemlich... ja, risikoreiches Unterfangen eigentlich, ne? Also jeder will der Erste sein, um später nicht den Anschluss verloren zu haben. Ist das eine Investition mit komplett offenem Ausgang, würden Sie sagen?
Ja, das ist bis jetzt definitiv noch ein offener Ausgang. Das ist, sie investieren jetzt extrem viel Geld in der Hoffnung, dass sie dann halt die Großen werden. Und die Frage ist halt, kommt am Ende rechtzeitig ein Produkt dabei raus. Gerade ist der Hype, wir reden jede Woche wieder über diese Neuerung, aber dieser Hype wird irgendwann vorbei sein. So wie jetzt auch beim Apple Store steht niemand mehr für das neue iPhone an. Aber Smartphones sind so sehr unser Alltag, dass wir uns trotzdem regelmäßig neue kaufen. Aber wenn dieser Punkt nicht erreicht wird, dass wirklich, dass es in unserem Alltag ist, ist irgendwann der Hype vorbei und niemand kümmert sich mehr um Chatbots, was damit sein wird.
Mein Kollege Hagen Terschüren über ChatGPT vor Ernie und den Hype um die KI-Software. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Medienkonzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion der Bild-Zeitung komplett aus. Das hat das Unternehmen in Berlin überraschend mitgeteilt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt den Vorsitz der Chefredaktion Marion Horn. Mitte April soll Robert Schneider wie geplant als Chefredakteur der Bild folgen. Mario Bartsch.
Der bisherige Vorsitzende der Chefredaktion der Bildgruppe, Johannes Boje, verliert mit sofortiger Wirkung sein Amt. Auch Alexandra Würzbach und Klaus Strunz scheiden aus. Beide waren als Chefredakteurin der Bild am Sonntag bzw. Bild-TV-Chef auch Teil der Bild-Chefredaktion. Über mögliche künftige Aufgaben der drei bisherigen Chefredakteure im Axel Springer Verlag werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren, hieß es weiter. Die Bild-Chefredaktion wird durch die Veränderung verkleinert und besteht künftig nur noch aus zwei Führungskräften.
Die Bundesländer haben Energiehilfen für Kultureinrichtungen freigegeben. Damit können Kulturorte und die Kulturveranstalter ab 1. April Anträge stellen. Der Deutsche Kulturrat zeigte sich erleichtert. Geschäftsführer Zimmermann erklärte, der Kulturbereich sei erst durch die Corona-Krise und dann durch die Energiekostenkrise schwer unter Druck geraten. Er sei sehr froh, dass nun ein weiteres Hilfsprogramm an den Start gehe. Der sogenannte Kulturfonds Energie läuft bis zum 30. April 2024. Insgesamt steht 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Damit sollen Mehrkosten für Gas und Fernwärme ausgeglichen werden. Koordiniert wird der Fonds von Hamburg. Der US-Schlagzeuger Jim Gordon ist tot. Wie der Rolling Stone und andere Medien berichten, starb der Drummer bereits am Montag in Kalifornien. Er wurde 77 Jahre alt. Jim Gordon gehörte in den 1960er und 70er Jahren zu den besten Rock'n'Roll-Schlagzeugern. Er begleitete alle Musikgrößen dieser Zeit bei ihren Studioaufnahmen und erhielt einen Grammy. Außerdem schrieb er unter anderem Eric Claptons Lied Layla mit. Ende der 70er erkrankte Gordon an Schizophrenie und tötete 1983 seine Mutter. Dafür saß er bis zu seinem Tod in einer Nervenheilanstalt.
Die Regisseurin Andrea Breth hat am Berliner Ensemble ein neues Stück inszeniert. Wenn sie etwas macht, wird man immer hellhörig, denn sie ist doch eine der wichtigen Regisseurinnen unserer Zeit, die gerne besondere Atmosphären, Geschichten und Figuren entstehen lässt. Diesmal gibt es keine Vorlage, alles stammt von der Regisseurin selbst. Ich habe die Nacht geträumt, heißt dieses Stück ja. Und wo geträumt wird, da werden Logik, Dramaturgie und überhaupt alle Regeln über Bord geworfen. André Mumot kommt gerade aus der Premiere, bevor wir darüber reden, hier ein kleiner Ausschnitt.
Wenn erst der Abend kommt und wenn es dunkel wird, dann bist du immer so allein. Dann wird das Herz dir eng und du hast Angst davor, es könnte dein Leben lang so sein.
Ich habe die Nacht geträumt, neues Stück von Andrea Breth am Berliner Ensemble. André Mumot, ja, was fragt man da? Träumt sie gut, die Andrea Breth? Sind das eher Albträume, die sie plagen? Und gibt es überhaupt ein Sie?
Also offensichtlich gab es dieses Sie bei der Konzeption des Stückes. Das hat sie auch vorher schon bekannt gegeben. Sie hat sich sehr intensiv mit ihren Träumen beschäftigt, hat dann aber auch sehr viel recherchiert, was es so an Texten gibt, was es im Internet gibt, an Clips, alle möglichen Dinge, die sie sich für diesen Abend zusammengebaut hat. Und ich hatte eher den Eindruck, wir haben es hier mit einer schlaflosen Person zu tun als mit einer träumenden. Also jemand, der eigentlich nicht zur Ruhe kommt und alle möglichen, nur erdenklichen Texte studiert, nochmal irgendwas nachschlägt, sich was anstreicht, sich nochmal was raussucht. So scheint dieser Abend entstanden zu sein. Es ist ein wirklich großes Sammelsurium aus kleinen Textstückchen und musikalischen Elementen.
Ja, wie ist dieses Stück gebaut? Das hört sich ja sehr collagenhaft und sehr assoziativ auch an, ne?
Genau so ist es. Es ist eigentlich eine additive Aneinanderreihung von diesen Szenen. Und das folgt natürlich auch keiner Handlung. Das ist dann diese berühmte Logik der Träume. Das ist bei allem, was mit Erzähltheater zu tun hat, immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich eine Beliebigkeit mit sich bringt. Aber es ist eben eine Inszenierung von Andrea Breth. Und das bedeutet, es ist wahnsinnig präzise gemacht. Und es ist in eine sehr konkrete Welt versetzt oder in eine konkrete Traumwelt. Das spielt in so einer Art Hausflur. Es könnte auch ein Büroflur sein, von dem verschiedene Türen abgehen. Und die Wände dieses Raumes verschieben sich. Die Türen werden manchmal kleiner und größer. Das ist schon so, wie man sich das auch in einem Albtraum vorstellt. Und da treten nun die Darstellerinnen und Darsteller auf und spielen ständig neue kleine Szenen.
Johanna Vokalek spielt ja auch mit, die neue Kommissarin beim Münchner Polizeiruf. Sie hat am Burgtheater mit Andrea Preetz schon sehr viel zusammengearbeitet, ich glaube 20 Jahre. Ist sie so eine Art Star des Abends?
Nein. Das kann man wirklich so sagen. Das ist ein Ensembleabend. Da kommen alle mehr oder weniger gleich stark zur Geltung. Johanna Vokalek bringt sich da sehr gut ein. Also sie kommt auch mit einigen sehr schönen Momenten an die Rampe. Einige wunderschöne Lieder, die sie singen kann. Es gibt da einen Moment, wo sie das klassische Lied Fever auf Französisch singt. Dabei verheddert sie sich in der Kette ihrer Handtasche. Das macht sie ganz wunderbar. Das ist sehr amüsant. Allerdings muss man schon sagen, diese Revue der Szenen und musikalischen Einzelstücke verbindet sich dann doch eben nicht zu einem schlüssigen Ganzen. Das bleibt alles sehr getrennt voneinander und vor allen Dingen ist der Tonfall ungewöhnlich verhalten. Das hat sicherlich was mit dieser Traumstruktur zu tun. Ich finde aber, wie gesagt, eher sind so Schlaflose, die da so durchwanken, ganz verzagt, ganz still, ganz ruhig, auch so ein bisschen verträumt tatsächlich, aber nicht wirklich schlafend. Und dann singen die Lieder von Friedrich Holländer, von Franz Grote, es gibt Schubert, Leha, Schumann. Die Texte sind zum Teil von Heiner Müller, Erich Fried, Paul Celan, Thomas Brasch, Ingeborg Bachmann. Wirkt aber alles ungewöhnlich bieder. Also das sind ja eigentlich auch spektakuläre Autorinnen und Autoren, aber das Ganze wirkt so runtergezogen auf so eine gemütliche, kauzige Weise, dass sich da gar keine Intensität entwickelt. Also auf keinen Fall die Intensität eines Albtraums oder einer besonders surrealen Verdichtung von irgendwelchen Ereignissen.
Mhm. Ja, und das Ganze dauert 3 Stunden. Also wäre der Abend stärker geworden, wenn er 1 Stunde kürzer gewesen wäre?
Das weiß ich nicht, denn er ist tatsächlich sehr konsequent auf einer Ebene. Da ist der Tonfall am Anfang klar und der ändert sich auch nicht. Wenn man das schön findet, dann ist es auch 3 Stunden schön. Für manche würde es wie für mich vielleicht nach 1,5 Stunden schon gereicht haben. Vor allen Dingen wird eben deutlich, wie wahnsinnig altmodisch das leider ist. Das spielt in so einer 50er-Jahre-Welt im Grunde. Die sehen alle aus, als kämen sie aus so einem 50er-Jahre-Büro. Die tragen Trenchcoats, Fedoras, graue Anzüge, so Bleistiftröcke. Das sind alles so Sekretärinnen-Outfits, die die Darstellerinnen da auch anhaben. Und ich habe mich gefragt, warum träumt Andrea Preetz von einer so weit zurückliegenden Vergangenheit? Und das hat so einen Martaler-Touch. Sie sind alles so wunderlich, wundersame Menschen, die so aus der Realität rausgefallen sind. Es ist ein bisschen, glaube ich, die Flucht aus unserer Welt, aus unserer Gegenwart. Ob das ein Traum ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber man geht sehr weit weg aus dem, was wir gerade erleben.
Zurück in die 50er Jahre. André Mumort war bei der Uraufführung von Ich hab die Nacht geträumt. So heißt die neue Inszenierung von Andrea Preetz am Berliner Ensemble. Die nächste Vorstellung, die ist morgen Freitag, den 17. März. Nicht nur die Theater, Museen und Clubs hat die Corona-Pandemie extrem schwer getroffen, sondern auch die Zirkusse. Alle Tourneen musste zum Beispiel der Zirkus Roncalli 2 Jahre lang absagen. Erst langsam ging es im letzten Jahr wieder los und jetzt ist das Zirkustheater mit einer neuen Show unter normalen Bedingungen wieder unterwegs. Sie heißt All for Art for All und hat mit dem, was wir üblicherweise unter Zirkus verstehen, anscheinend gar nicht mehr so viel zu tun. Tiere gibt es da zum Beispiel nicht, sagt Zirkusdirektor Bernhard Paul.
Naja, am Anfang hat sich jeder gewundert, ich meine, ich bin der neueste Stand. Also die haben ja alle so weitergemacht wie bisher. Ich habe dann gesagt, bei mir, es wird ein tierfreier Zirkus. Und jetzt langsam fangen die anderen auch damit an. Ich habe gesagt, Plastik muss weg. Das hat mich immer schon gestört, das ganze Plastikscheiße überall. Und jetzt ziehen andere nach. Also das ist ja gut. Wir sind ja jemand, der mit einem guten Beispiel vorangeht.
Soweit Bernhard Paul vor der Premiere heute Abend in Bonn. Stefan Keim war für uns dort. Was ist das für ein Zirkusabend gewesen, Stefan Keim? So eine Art Revue-Show im Zirkuszelt?
Ja, es ist schon der Anspruch, Zirkustheater zu sein. Das hat ja Roncalli wirklich auch inzwischen im Namen, wobei es schon auch weitgehend eine Nummernrevue ist. Aber das Thema ist eben wirklich Kunst und Bernhard Paul hat das als sehr persönlich bezeichnet, weil er eben halt auch Kunst studiert hat, lange als Grafikdesigner aktiv war und es geht von am Anfang schon gleich los, also nachdem wir durchaus Tiere gesehen haben, Elefanten und Pferde, aber als Holographien, als Projektionen, sehr spektakulär, da kommt das Kunstelement Film auch mit in die Show hinein und dann treten alle Artistinnen und Artisten auf, zum Teil tragen sie Rahmen um den Kopf und darin sind sie dann die Bilder, lebende Bilder, die Mona Lisa oder der Schrei von Munk. Andere tragen Kostüme, zum Beispiel von Frida Kahlo und dann ein Bild dabei. Das zieht sich durch den ganzen Abend immer wieder. Es ist eine große Hommage an die bildende Kunst.
Und was würden Sie sagen, ist das Kunst oder ist das Kunstgewerbe? Ist das die Lust am aufwendigen, berauschenden Kostüm?
Beides, alles. Denn natürlich muss so etwas ja populär sein. Natürlich muss so etwas die Massen begeistern. Sonst kann ein Zirkus wie Roncalli einfach nicht existieren. Aber es ist schon wirklich auch Kunst, wenn da die Akrobatin Maria Sarach in einem Mondrian-Bilder nachempfundenen Kostüm mit diesen ganzen bunten Quadraten und Rechtecken sich unglaublich verbiegt. Das wirkt einfach völlig anders, wenn das in dieser Mondrian-Ästhetik passiert, als wenn das in irgendeinem anderen Kostüm wäre. Und es zieht sich dann auch in die unterschiedlichsten Sachen bis dahin, dass das Ballett, also Roncalli hat ja auch ein eigenes Ballett, das triadische Ballett von Oskar Schlemmer aus dem Bauhaus neu interpretiert. Dazwischen gibt es natürlich Clowns, dazwischen gibt es natürlich die Nummern, wo einem der Mund offen stehen bleibt. Aber es ist schon jetzt auch mehr als einfach nur ein Alibi. Es ist wirklich schon eine Auseinandersetzung mit Kunst.
Stefan Keim, was würden Sie sagen, bleibt vom Zirkus noch übrig? Wir haben ja gerade diesen Ton gehört von Bernhard Paul. Er erfindet den Zirkus neu. Aber was ist Zirkus, wenn der Geruch von Pferdekot im Sand nicht mehr da ist in den Sägespänen, wenn der Clown nicht mehr lacht und wenn im nächsten Moment eine dramatische Akrobatiknummer kommt? Also was würden Sie sagen, wie viel Zirkus ist da noch drin?
Es ist noch sehr viel klassischer Zirkus drin, aber es ist geht jetzt ein bisschen mehr in Richtung Varieté gegangen. Inzwischen hat Roncalli ja auch verschiedene, zum Beispiel in Düsseldorf, Varieté-Häuser eröffnet. Das ist ja überhaupt ein großer Trend. Es gibt ja in vielen Städten inzwischen auch die GOP-Varietés. Also Tiere sind da, glaube ich, wirklich auch gar nicht mehr unbedingt nötig, um ein Publikum zu verzaubern. Clowns lachen übrigens immer noch. Also Roncalli, ich habe jetzt einige Shows gesehen in den vergangenen Jahren, also die Clowns sind wirklich unglaublich originell, das hat gar nichts mit diesen Klischee-Clowns zu tun, aber es gibt auch eben wirklich noch diese Akrobatik-Nummer, wo auch mir, der ich so etwas gerne gucke und immer wieder hingehe, der Mund offen stehen bleibt. Da gibt es zwei Brüder, die Hermanes Acero, die sind unglaublich durchtrainiert, also richtige Superheldenkörper. Und das Irre ist, also das, wo wirklich das Zelt ausgerastet ist, der eine steht mit dem Kopf, ohne sich irgendwie festzuhalten, auf dem Kopf des anderen. Das hat es schon mal gegeben. Dann gehen die aber eben Kopf auf Kopf stehend, gehen die eine Treppe runter und unten jubeln schon alle und dann gehen die diese Treppe, mein Gott, wir haben schon gedacht, das ist schon unglaublich, dann gehen die diese Treppe noch einmal rauf und dann erst gehen sie runter zum Applaus. Also da sind doch immer wieder Nummern dabei, wo Roncalli einen einfach umschmeißen kann.
Stefan Keim, ist das kindertauglich? Also jetzt ist natürlich die Abendzeit nicht gerade die Zeit, wo kleine Kinder noch in den Zirkus gehen. Aber Zirkus ist eben auch was für die ganze Familie.
Ja, es gibt auch Nachmittagsprogramm, auf jeden Fall. Also das ist hundertprozentig kindertauglich. Und das Schöne ist, es gibt ja inzwischen gerade in diesem ganzen Zirkus- und Varieté-Bereich so viele neue Entwicklungen. Wir haben ja zum Beispiel auch berichtet über das Circus Dance Festival in Köln. Also da gibt es ja schon seit längerem auch mit Cirque Nouveau Versuche, auch den Zirkus in Richtung Theater mit den unterschiedlichen Kunstformen immer wieder neu zu erfinden. Und das Tolle an diesem alten Bernhard Paul, das darf ich vielleicht sagen, er ist 75, ist, dass der immer wieder neugierig über die Festivals geht, wie er mir da erzählt, was er für spannende Artistinnen und Artisten sieht, wie er sich überlegt, wie kriege ich das in die Manege rein, die denken ja gar nicht erstmal an klassischen Zirkus, die sind ja einfach frei und sind vielleicht sogar im öffentlichen Raum, aber das macht diese Lebendigkeit aus, die Roncalli sich wirklich erhalten hat.
Ja, und was in diesen Zeiten ja vielleicht auch aufmerksam macht, da arbeiten Menschen wohl aus Russland und der Ukraine zusammen.
Ja, und das ist eben auch so etwas, das wird gar nicht groß thematisiert. Da muss man sich schon die Biografien der einzelnen Künstlerinnen und Künstler anschauen, um das festzustellen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Natürlich ist der Zirkus keine Welt, in die das Außen überhaupt nicht hineinschwappt. Aber es ist eben dieses gemeinsame Schaffen von etwas Schönem, das auch absolut divers ist. Und zwar von Anfang an. Also je mehr ich mich mit diesem Zirkuswesen oder dem Wesen des Zirkus beschäftige, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, wie viele moderne Gedanken da immer noch drinstecken.
Stefan Keim über Roncallis neue Show, die heute Abend in Bonn Premiere feierte und dort bis 2. April gastiert. Danach geht es erstmal weiter nach Aachen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Um Sie gut zu unterhalten und zugleich dem Ernst der Lage gerecht zu werden, wechseln wir heute hin und her zwischen Musikkritik und politischem Feuilleton, mit dem wir auch beginnen. Wenn die einzige Beschränkung der Macht von Netanjahus Regierung ihr eigener guter Wille sein soll, dann ist Israel nicht länger eine Demokratie, warnt in der Süddeutschen Zeitung der Historiker Yuval Noah Harari vor dem Hintergrund der Entmachtung des obersten Gerichtshofs in Israel und wendet sich direkt ans Publikum. Wenn Sie zufällig jemanden treffen, der behauptet, die israelische Regierung mache keinen Staatsstreich, sondern setze nur eine Reform um, dann stellen Sie ihm diese Frage: Was wird die Macht der Regierung unter der neuen Führung begrenzen? Wenn eine Mehrheit der Knesset-Abgeordneten beschließt, den Arabern das Wahlrecht zu entziehen oder alle oppositionellen Zeitungen zu verbieten oder Homosexualität zu kriminalisieren, welcher Mechanismus wird das verhindern? Ermuntert zum Nachfragen der SZ-Autor Harari. Zur Musikkritik. In der Tageszeitung feiert Konstantin Nowotny das neue Album von Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. Offenbar rechnet Cyrus darin auch mit ihrem Ex Liam Hemsworth ab. Keine traurigen Sehnsuchtshymnen, wie es in der Art etliche von Taylor Swift, Adele und Lana Del Rey gibt, verdient der Ex-Mensch hier. Stattdessen gibt es erhabene Ansagen an einen, der den Raum mit fremdem Parfüm verpestet hat, sich deswegen verpissen darf im Song Muddy Feet und daher nun viel verpasst in Jaded. Das ist giftig und schön, zartbitter und auch kitschig, wie ein brennender Strauß Rosen oder eine Schachtel Pralinen im Restmüll. Kurz, ein echter Fortschritt. Einen Fortschritt in puncto Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit billigt Marie-Agnes Strack-Zimmermann den Deutschen im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung zu und sieht auf dem großen Foto übrigens echt cool aus, mit ihrem dezent blau-gelb gestreiften Schal und den Händen in den Taschen der rüstig umgürteten Hose. Spätestens mit dem russischen Angriff dürfte klar geworden sein, so Strack-Zimmermann, dass auch wir der Aggression Russlands ausgesetzt sind. Auf russischen Panzern steht »Nach Berlin«. Und der tschetschenische Präsident und Moskaus Verbündeter Kadyrow droht offen mit der Besetzung von Ostdeutschland. Uns muss allen klar sein, noch nie hat es in der Weltgeschichte eine so lange Friedensphase gegeben wie in Europa seit 1945 bis heute. Wir sollten nicht naiv sein, eine solche Phase kann jederzeit ein Ende finden. Das bedeutet nicht, dass wir ängstlich oder gar hysterisch sein sollen. Wehrwillig, wehrhaft und wehrfähig sollten wir aber schon sein. Apropos ängstlich. Man wird im Alter gelassener, bei Rosenstolz war alles immer sofort ein Weltuntergang, heißt es in der Tageszeitung Die Welt. Manuel Bruck berichtet von seinem Treffen mit Peter Plate, der einst mit Anna Err das Popduo Rosenstolz bildete, und dem Rosenstolz-Komponisten und Produzenten Ulf Leo Sommer, der obigen Satz mit dem Weltuntergang gesagt hat. Der wunderbare Artikel beginnt so. Zwei ältliche Jungs, 55 und 52 Jahre alt, in deren Gesichter das nicht immer nur lustige Popleben einige nicht uninteressante Spuren gefräst hat, sitzen in der Berliner Paris-Bar und klammern sich abwechselnd an einen Salzstreuer. Der ist gerade ihr wichtigstes Instrument. Denn so ist klar, wer von den beiden Kerlen, die das Redewasser auf absolut umwerfende Weise nicht halten können, jetzt jeweils das Sagen hat. Im Abenteuer des starken Wassja, von dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung erzählt, geht es um Musik und Politik und Krieg. Denn der russische Musiker, Komponist, Industriekletterer und Lieferwagenfahrer Wassili Antipow, die FAZ nennt ihn Universalkünstler, saß 8 Monate in belarussischen Haftanstalten, wo er Prügel bezogen und über Gayropa diskutiert hat. Lesen Sie bitte den starken Artikel von Kerstin Holm in der FAZ. Schlagerfans aber kaufen die NZZ. Birgit Schmidt porträtiert den Schnulzen-Erotiker Roland Kaiser, lobt dessen Engagement gegen rechts und verlautbart über die Musik. Das ist alles sehr heteronormativ, modisch ausgedrückt. Und vielleicht ist es das, was den Fans gefällt, die Einfachheit einer binären Romantik. Bereits die NZZ-Überschrift, mit der wir enden, transportiert Kaisers milde Anstößigkeit. Nein heißt bei ihm auch einmal ja.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Ozesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.